Als Gott die Welt erschuf, fragte er die Tiere nach ihren Wünschen und er hörte sie alle an und er erfüllte alle ihre Wünsche. Als die Menschen davon erfuhren, wurden sie unwillig, weil sie nicht gefragt wurden. Wir können mit dieser Welt nicht zufrieden sein, stellten sie hart und unmissverständlich fest. Das sollt ihr doch auch gar nicht, sagte Gott. Eure Heimat ist doch nicht diese Erde, sondern die Weiten der Ewigkeit allein. Seitdem tragen die Tiere ihre Augen zur Erde, der Mensch aber geht aufrecht und schaut zum Himmel. Guten Morgen, ihr Lieben. Genau das tun wir heute auch, was ich eben in dieser Geschichte erzählt habe. Heute Morgen im Gottesdienst, wir schauen zum Himmel. Und dazu soll auch jede Predigt helfen, den Blick nach oben zu richten. Und darum freue ich mich auch wieder bei euch zu sein und mit einer hoffentlich frohmachenden Botschaft Licht in unterschiedlichste Dunkelheiten zu bringen, damit der Blick nach oben nicht verstellt ist. Das gelingt nicht immer, aber hoffentlich immer öfter. Es ist jedenfalls die Absicht meines Herzens. Und als ich so in den Kalender geschaut habe, war ich richtig erschrocken. Ich war jetzt fast ein ganzes Jahr lang nicht mehr bei euch. Die lange, dunkle Nacht ohne Sündersupermarkt. Für mich. Für euch die lange, dunkle Nacht ohne den Mickey. Und da habe ich mir gedacht, da passt es doch wie die Faust aufs Auge, wenn ich in der Predigt auch mal etwas über Licht sage. Dass Jesus selber das Licht ist, das wissen wir von ihm selbst. In einem der 7 Ich-Bin-Worte, ich glaube, habe ich es schon angemacht, ja, ich müsste eigentlich an sein, zack, zack, zack. Jetzt. Da ist es ja, genau. Also eines der 7 Ich-Bin-Worte ist es, diese Worte von Jesus finde ich deswegen so besonders wertvoll, weil es nämlich in diesen Aussagen um das Wesentliche geht. Ne? Kein christlicher Schnickschnack, sondern die Essenz Gottes, seine Identität tritt dort zutage. Und wenn man diese Wirklichkeit, also wie Gott wirklich ist, zu erahnen beginnt und begreift, dann verändert das irgendwie den ganzen Alltag der Nachfolge. Dann verändert das unsere Beziehung zu Gott. Die Wahrheit über das Wesen Gottes und das, was er von uns will, wird uns frei machen. Das hat Jesus nicht nur versprochen, also verheißen, und wir müssen es dann irgendwie noch kompliziert anwenden, sondern er hat es einfach konstatiert. Und dann ist das so, bei dir und bei mir. So ist es und nicht anders, sagt er, also Lucky Truth oder True Strike, sonst nichts. Die 7 Ich-Bin-Worte finden sich alle im Johannesevangelium. Das Brot des Lebens, die Tür, der gute Hirte, die Auferstehung und das Leben, der Weg, die Wahrheit und das Leben, der wahre Weinstock und eben das Licht der Welt. Und all diese Symbole sind als Archetypen tief in der Religionsgeschichte verwurzelt, haben aber auch alle starke Anklänge an Gottes eigene Offenbarung im Alten Testament. Und die Pointe dieser 7 Ich-Bin-Worte ist immer, in Jesus offenbart Gott sich selbst. Die Ich-Bin-Worte beschreiben mit starken Worten und klaren Bildern die Heilsbedeutung Jesu Christi. Und die Basis all dieser Ich-Bin-Worte ist eben die alttestamentliche Offenbarungsformel Gottes, Ich bin. Diese Formel begegnet entweder in der absoluten Form, ich bin der allmächtige Gott, oder in einer kennzeichnenden Ergänzung, vertraut auf Gott, der der Allmächtige ist. Und die Kernaussage natürlich, Gottes Selbstoffenbarung im brennenden Dornbusch, 2. Mose 3, Vers 14, ich bin der Ich Bin. Dass Gott sich nur überhaupt uns irgendwie zu erkennen gibt, dass er sich uns offenbart, ist gar nicht selbstverständlich, sondern es ist Ausdruck seiner Liebe zu uns. Denn in der Offenbarung seines Wesens macht Gott sich erkennbar. Und zwar nicht nur irgendwie etwas von sich, so eine Eigenschaft von ihm, sondern er zeigt uns seine wahre Identität. Und wenn wir wissen, wie Gott ist, dann verlieren wir eben auch die Angst davor, eine Beziehung zu einem ungleich mächtigeren Wesen, wie Gott es ja nur einmal ist, einzugehen. Und schließlich macht Gott sich in der Offenbarung seiner selbst ansprechbar. Und indem er sich ansprechbar macht, er sich auch verwundbar. Das ist genauso wie in einer zwischenmenschlichen Beziehung. Heute geht es also um die Aussage von Jesus: Ich bin das Licht der Welt. Ah, da haben wir sie. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern das Licht des Lebens haben. Und das Erste, was mir an diesem Vers aufgefallen ist, eine enttäuschte Erwartung. Wenn Jesus anfängt mit, der wird nicht in der Finsternis wandeln, dann erwartet der leistungsorientierte deutsche Christ doch, dass es auch so weitergeht, nämlich, sondern der wird im Licht wandeln. Also der wird im Licht aktiv sein, der wird gute Taten vollbringen, Aktionen, die das Licht nicht zu scheuen brauchen und dergleichen mehr. Aber Jesus sagt, der wird das Licht haben. Und ich glaube, das ist nur so eine interessante Unterscheidung, dass wir uns das mal näher im Urtext anschauen müssen. Und drei Dinge sind mir dabei wichtig. Erstens, was heißt es eigentlich, nachfolgen? Zweitens, was heißt dieses Wandeln? Und drittens, was heißt haben? Also erstens nachfolgen, akolutheo im Griechischen. Das heißt ganz einfach jemandem hinterhergehen, sich ihm anschließen, sich in jemandes Nähe aufhalten. Und das fand ich prima. Im Gottesdienst zu sitzen, ist schon nachfolgen. Einfach, dass du heute Morgen hierher gekommen bist und hier sitzt, das ist schon Nachfolge. Nachfolge heißt nicht schon alles können, heilig sein, keine Fehler mehr machen. Ja, das heißt noch nicht einmal irgendetwas machen, sondern Nachfolge heißt zunächst einmal einfach nur da sein, hinschauen, beobachten, erleben, sich der Gegenwart des Herrn Jesus aussetzen und von ihr verändert werden. Nach dem Motto, steter Tropfen hüllt das Schwein, respektive den inneren Schweinehund natürlich. So, und wenn jemand das tut, sagt Jesus, dann wird er nicht mehr in der Finsternis wandeln, weil er ja dem Licht hinterhergeht und sich in der Nähe des Lichts aufhält. Was heißt dann aber zweitens wandeln? Was heißt das genauer? Peripateo heißt umhergehen an einem Ort. Es meint also nicht einen zielgerichteten Weg gehen, sondern eher so etwas wie umherirren. Im übertragenen Sinne kann es auch bedeuten, seinen Lebenswandel zu gestalten. Das heißt, in der Finsternis wandeln heißt einfach keinen Durchblick haben. Und dementsprechend das Wort für Finsternis, Skotia, wird nicht nur für die Abwesenheit von Licht gebraucht, sondern auch für die Verfinsterung des Geistes, der Seele, des Gemüts und auch generell für die Unwissenheit in religiöser und sittlicher Hinsicht. Finsternis kann also alles sein, was Gott entgegensteht. Aber wenn wir uns, wie gesagt, in der Nähe Jesu aufhalten, der das Licht der Welt ist, dann ist dort eben gerade nicht die Finsternis. Und deswegen, der wird das Licht haben. Das Wort Echo, das hier steht, heißt etwas haben, etwas besitzen, etwas zur Verfügung haben, etwas in sich tragen. Und zwar einen inneren Besitz, eine Fähigkeit, einen Zustand in uns. Jesus macht hier in Johannes 8, Vers 12 also eine ganz wichtige Unterscheidung, die enorm wichtig ist zum grundsätzlichen Verstehen der Bibel und auch mancher Predigt, die wir hören und die uns sagt, was wir so alles tun sollen und wie wir in der Nachfolge Jesu als Christen sein sollen. Es ist die Unterscheidung von Sein und Handeln. Und Jesus sagt, das Sein kommt immer vor dem Handeln. Denn du bist ja zunächst einmal einfach nur da. Du bist geboren worden, wieder zurück. Du bist geboren worden, du hast dich nicht selbst irgendwie auf die Welt gearbeitet und dann wirst du einfach geliebt, ohne dass du irgendetwas dafür tust. Ne? Bevor du irgendetwas tun kannst, bist du einfach mal da und bist geliebt. Und dann auf der Grundlage dieses Seins kommen die ganzen Handlungsanweisungen und Handlungsmöglichkeiten, die man als Mensch und als Christ so hat und die auch in der Bibel stehen. Wenn wir aber zulassen, dass das Handeln in den Vordergrund gerät, dann bekommen wir ein Problem. Weil wir dann dazu neigen zu glauben, dass wir zuerst etwas tun müssten, damit wir dann etwas sind. Und in diese Dunkelheit lässt Gott sein Licht leuchten und sagt, ich bin das Licht der Welt. Und wenn ihr euch in meiner Nähe aufhaltet und euch mir anschließt, dann seid ihr es auch. Dann habt ihr das Licht des Lebens, ohne etwas dafür getan zu haben. Was sich verändert ist, dass ihr nicht mehr in der Finsternis, in der Unwissenheit umhergeht. Das ist dann aber auch nicht mehr möglich, weil die Finsternis verschwunden ist. In 2. Korinther 6, Vers 14, da fragt uns Paulus, was das Licht für eine Gemeinschaft mit der Finsternis haben könne. Und die Antwort heißt natürlich, keine. Aber nicht, weil wir uns gut benehmen oder weil wir uns anstrengen, uns zu verbessern, sondern weil das Licht die Finsternis auflöst. Jedes Mal, wenn du das Licht anknippst, beziehungsweise in die Nähe des Lichts gehst, dann verschwindet die Finsternis. Einfach so und von selbst. Und kein Wissenschaftler dieser Erde kann erklären, wohin die Finsternis verschwindet. Sie ist einfach nicht mehr da. Wenn ich bei Jesus bin, im Gebet oder in der Bibel lese, während eines Missionseinsatzes, im Gottesdienst oder in der Gemeinschaft mit anderen Christen oder wie auch immer ich bei Jesus sein kann, dann bin ich in der veränderten Nähe des Lichts. Bin ich woanders, ist auch die Finsternis wieder da und ich irre in ihr umher. Stellt sich die Frage, kann ich auf der Erde hier schon nur und ausschließlich im Licht sein? Nein, das geht nicht. Nicht immer. Aber immer öfter. Und wir gehen auf unsere himmlische Heimat zu, die ewiges Licht ist. Ein erster Grund, warum Jesus also sagt, dass er das Licht der Welt ist, der meines Erachtens auch ein Grund für alle sieben Ich-Bin-Worte ist, ist, dass er uns sagen will, dass das Sein vor dem Handeln kommt, damit wir die Aussagen des Wortes Gottes in unserem alltäglichen Leben hier auf der Erde auch richtig gewichten und verstehen können. Die erste Offenbarung von Gottes Wesen in Johannes 8, Vers 12 ist also die, dass Gott ist und dass er schon immer war, und zwar lange, bevor er gehandelt hat. Und das wirkt sich dann auch in seinen Geschöpfen bzw. für seine Geschöpfe, für uns aus. So, jetzt aber zum Licht selber. Warum sagt Jesus das mit dem Licht? Warum benutzt er dieses Beispiel? Und ich glaube, Jesus tut es zunächst einmal wegen einer besonderen Eigenschaft des Lichts. Und jetzt gibt es ein bisschen Physikstunde. Bereits im Jahr 1690 ordnete der niederländische Physiker Christian Huygens das Licht in Anlehnung an die Schallwellen dem Licht eine Wellennatur zu. Im 19. Jahrhundert untermauerten die Theorien des Physikers James Clerk Maxwell dann die Annahme, dass sich Licht als elektromagnetische Welle fortbewegt. Albert Einstein hat dann aber darauf hingewiesen, dass Licht auch eine andere Gestaltform annehmen kann. Er behauptete im Jahr 1905, dass Licht neben seiner hundertprozentigen Wellennatur auch ein Teilchen sein muss, weil es beim Auftreffen auf eine Metallplatte Elektronen aus einer Platte herausschlagen kann. Welle oder Teilchen? Was denn nun? Das schließt sich doch eigentlich aus. Die Eigenschaft des Lichts, sich sowohl wie eine Welle als auch wie ein Teilchen verhalten zu können, ist eines der merkwürdigsten Phänomene in der Natur, in der Schöpfung überhaupt. Für dieses Phänomen, das sowohl als auch, prägte Niels Bohr später den Begriff der Komplementarität. Aber für die Beschreibung des Phänomens hat Albert Einstein 1923 den Nobelpreis bekommen. So, und jetzt kommt's. Achtung! Bereits 100 Jahre zuvor hatte der Mystiker und Schreibknecht Gottes Jakob Lorber genau diese Eigenschaft des Lichts in einer Vision beschrieben, aber dafür genauso wenig einen Nobelpreis bekommen wie die Christen, die daran glauben, dass Jesus Christus wahrer Gott und wahrer Mensch zugleich ist. Was sich rein logisch genauso ausschließt, wie das Licht, Welle und Teilchen zugleich ist. In einem Fall bekommt man wissenschaftliche Anerkennung, im anderen Fall ein amüsiertes Stirnrunzeln. Gott selber aber der sowohl Physik wie auch die Metaphysik geschaffen hat, der sagt von sich, dass er das Licht der Welt ist und deutet damit an, schon fast 2000 Jahre vor dem Nobelpreis, dass er sehr wohl beide Existenzweisen in sich vereinen kann, was unseren menschlichen Verstand einfach übersteigt. Warum ist das übrigens so wichtig mit den zwei Naturen, also 100% Mensch und 100% Gott? Das ist deswegen so, wenn Jesus nur Gott in einer menschlichen Hülle gewesen wäre, wäre die Erlösung am Kreuz nur ein göttliches Schauspiel gewesen. Jesus hat aber als Mensch stellvertretend für alle Menschen den Tod und die Schmerzen wirklich erlitten. Und wenn Jesus nur ein Mensch gewesen wäre, dann hätte sein Tod nicht diese erlösende Wirkung haben können, die er hat. Und man hört ja ab und zu, Jesus selber habe niemals behauptet, Gottes Sohn, also göttlicher Natur zu sein. Erst die Kirche habe ihn dazu gemacht. Aber wer einmal die Evangelien liest, der wird doch schnell merken, dass Jesus immer und immer wieder von sich selbst als dem Sohn Gottes gesprochen hat. Und schlussendlich in der Gerichtsverhandlung, die zu seinem Tod führte, hat er diese Aussage dann sogar vor den jüdischen Behörden noch einmal ganz klar und deutlich bestätigt. Die Richter verurteilten ihn dann auf diese Aussage hin wegen Gotteslästerung zum Tode und ließen ihn hinrichten. C.S. Lewis beschreibt es in seinem fantastischen Buch Pardon, ich bin Christ, so wunderbar, warum gerade die Offenbarung von den zwei Naturen, die sich in Jesus vereinen, wichtig ist. Er schreibt da: Ich möchte jedermann vor dem wirklich dummen Einwand bewahren, er sei zwar bereit, Jesus als großen Morallehrer anzuerkennen, nicht aber seinen Anspruch, Gott zu sein. Denn gerade das können wir nicht sagen. Ein Mensch, der solche Dinge sagen würde, wie Jesus sie gesagt hat, der wäre doch kein großer Morallehrer. Er wäre entweder ein Irrer oder der Satan in Person. Wir müssen uns deshalb entscheiden. Entweder war und ist dieser Mensch Gottes Sohn oder er war ein Narr oder Schlimmeres. Wir können ihn als Geisteskranken einsperren, wir können ihn verachten oder als Dämon töten. Oder wir können ihm zu Füßen fallen und ihn Herr und Gott nennen. Aber wir können ihn nicht mit gönnerhafter Herablassung als einen großen Lehrer der Menschheit bezeichnen. Das war nie seine Absicht. Diese Möglichkeit hat er uns nicht offen gelassen. Die zweite Offenbarung von Gottes Wesen in Johannes 8, Vers 12 ist also die, dass Jesus zu 100% Gott war und zugleich zu 100% Mensch. So wie das Licht sowohl Welle als auch Teilchen ist. Und dass er deswegen die Erlösung für die Menschen in der Versöhnung von Mensch und Gott vollbringen konnte. Dann hat Jesus den Vergleich mit dem Licht gewählt, weil er sich damit als Anfang und als Ende der Gottesoffenbarung beschreibt. Das Licht ist ja in allen Religionen ein zentrales Symbol. Es gilt nicht nur für die Weltreligionen, in denen die Stifter gerne auch als Licht der Welt verstanden werden, sondern auch für alle Stammesreligionen, die die Basisreligiosität aller Religionen bilden. Es gibt kein Leben ohne Licht. Das ist die Urerfahrung, die alle machen. Licht vertreibt Finsternis, Licht besiegt jede Dunkelheit. Und diese elementare Erfahrung schlägt sich in den mythischen Erzählungen vieler Religionen nieder und wird zum Leitmotiv vielfältiger Rituale und religiöser Lehren. Und dieser Aspekt des Wesens Gottes ist so stark, dass er immer und überall von Menschen wahrgenommen wird. Am Anfang der biblischen Offenbarung von Gottes Wesen lesen wir jedenfalls in 1. Mose 1: Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und die Erde war wüst und leer. Und es lag Finsternis auf der Tiefe und die Ruach Gottes brütete über den Wassern. Und Gott sprach: Es werde Licht, und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis. Das Licht selbst wurde also geschaffen. Es gehört zur Schöpfung. Es ist nicht göttlich. Gott trennt das Licht von der Finsternis. Dadurch wird die Dunkelheit aber auch noch nicht antigöttlich. Sie wird nicht Gottes Feind. Gott benennt sie sogar. Er gibt ihr einen Namen der Finsternis. Er nennt sie Nacht. Die Nacht untersteht auch Gottes Herrschaft. Denn Namensgebung bedeutet nach alttestamentlicher Vorstellung immer Machtausübung. Für uns Menschen ist die Nacht Nacht, schlechthinige Dunkelheit. Vor Gott aber ist sie nicht finster, sondern die Nacht leuchtet wie der Tag, sagt der Psalm 139 im Vers 12. Trotzdem lesen wir dann aber am Ende der biblischen Offenbarung von Gottes Wesen nach dem Sündenfall, der Finsternis abseits von Gott hat entstehen lassen und nach der Erlösung durch Kreuz und Auferstehung. Am Ende der Offenbarung des Johannes, Offenbarung 22, und es wird keine Nacht mehr sein im himmlischen Jerusalem. Und sie bedürfen nicht des Lichtes eines Leuchters noch des Sonnenscheins, denn Gott der Herr wird sie erleuchten. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch solches für die Gemeinden zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und der Spross Davids, der glänzende Morgenstern. Die dritte Offenbarung von Gottes Wesen in Johannes 8, Vers 12 ist also die, dass Jesus das Alpha und das Omega ist, der Anfang und das Ende, und dass Gott die gesamte Geschichte der Menschheit umspannt. Wir kommen von Gott her und wir gehen auf Gott zu. Der nächste Grund für Jesu Selbstoffenbarung als das Licht der Welt liegt darin, dass Licht die physische Ursache ist, durch die uns überhaupt etwas sichtbar wird. Ich habe das ja schon manchmal hier gesagt, dass ich auch ein Hellseher bin. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, ne? Aber im Dunkeln sehe ich nichts. Ich sehe nur im Hellen gut. Ja? Das Wort macht den Menschen zum Hörenden, das Licht hingegen gewährt ihm die Wahrnehmung, aus der die Erkenntnis entsteht. Licht ist auch ein Informationsträger. Infrarotstellen, CDs, DVDs, Lasertechnik, Lichtleitfasern in der Kommunikationselektronik, alle basieren auf dieser Eigenschaft des Lichts, dass es Informationen übermitteln kann. Und ihr habt ja gesehen, was passiert, wenn das nicht ganz so funktioniert am Anfang hier mit dem Licht, ne? Und die Information wurde nicht übertragen. Aber wenn es funktioniert, dann wechseln auch die Folien und dann ist alles gut. Das heißt, wenn Jesus also sagt, dass er das Licht der Welt ist, dann sagt er damit auch, dass er uns Informationen bringt. Informationen über die Existenz Gottes, sein Wesen, seine Pläne, seine Liebe und Informationen darüber, wie Gott mit uns Menschen umgeht. Und diese Informationen können wir uns nicht selber besorgen. Wir können nicht irgendwie rumforschen, Bücher lesen. Wir können uns diese Informationen, dass Gott uns liebt und dass er ist, die können wir uns nicht selber besorgen, denn Gott wohnt laut 1. Timotheus 6, Vers 16 in einem Licht, da niemand zukommen kann, worauf also niemand Zugriff hat. Und darum brauchen wir die Offenbarung durch Jesus, wie es in Epheser 1, Vers 8 heißt, dass er die Augen unseres Herzens erleuchtet, damit wir wissen, welches die Hoffnung seiner Berufung und welches der Reichtum seiner Herrlichkeit, seines Erbes in den Heiligen ist. Die vierte Offenbarung von Gottes Wesen in Johannes 8, Vers 12 ist also die, dass Jesus ein Informationsträger ist. Und jetzt kommen wir zu uns und was es bedeutet, dass wir das Licht haben. In Johannes 1, Vers 9 heißt es, Jesus ist das wahrhaftige Licht, das jeden Menschen erleuchtet. In Johannes 14, Vers 9 sagt Jesus dann zu den Jüngern, wer mich sieht, der sieht den Vater im Himmel, der sieht Gottes ewiges Wesen. Und kurz darauf dann sagt Jesus in Johannes 15, 15, dass er uns jetzt seine Freunde nennt, weil er uns alle Informationen, die er vom oder über den Vater hatte, offenbart hat. Jetzt haben wir also das Licht und zwar in einer Weise, dass Jesus zu uns sagt, ich war das Licht der Welt, jetzt nach meiner Himmelfahrt seid ihr Christen das Licht der Welt, weil ich in euch wohne. Darum lasst euer Licht jetzt leuchten vor den Menschen, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Wir Christen sind Lichtträger. Und als Träger des Christus, der das Licht ist, sind wir heilsames Licht für alle, die uns begegnen und die sich in unserer Nähe aufhalten. Licht wird ja auch in der Therapie von Depressionen eingesetzt und wirkt sehr schnell, eben mit Lichtgeschwindigkeit. So, wenn Christen in der Nähe sind und ihr This Little Light of Mine scheinen lassen, dann ist es wie Frühling nach der dunklen Jahreszeit, dann wird es einem wieder so richtig warm ums Herz. Aber das Licht ist nicht die Wärme, sondern Licht entsteht durch diese Wärme. So habe ich das jedenfalls in der Vorbereitung gelesen. Führt man den Metallatomen Wärmeenergie zu, dann werden die Atome in einen angeregten Zustand versetzt, wobei sie Licht aussenden. Licht kann durch Verbrennungen aus chemischer Energie, zum Beispiel in einer Flamme, gewonnen werden, durch die Umwandlung aus elektrischer Energie, wie in der Glühlampe, oder durch die Umwandlung von Atomkernen, zum Beispiel in der Sonne draußen. In der Sonne verschmelzen die Kerne von Wasserstoffatomen zu Heliumkernen und dabei werden riesige Energiebeträge erzeugt, die als Wärme oder Licht ins Weltall abstrahlen. Und als ich das gelesen habe, da habe ich einmal mehr verstanden, was Apostelgeschichte 2, 46 und 47 bedeutet. Und täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit Frohlocken und in Einfall des Herzens, lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich solche hinzu, die noch gerettet werden sollten. Das heißt, jedes Mal, wenn wir jemanden, der zu uns kommt, umarmen, ihn herzlich in unserer Mitte willkommen heißen, entsteht Licht. Offenbart sich Jesus den Menschen, die ihn noch nicht kennen. Und in diesem Licht können sie ihn sehen und sich ihm anvertrauen. Und das können wir uns nicht erarbeiten. Da helfen keine Gemeindeprogramme, keine Seminare, die du irgendwie besuchst, sondern das ist unser durch Bekehrung und Taufe verändertes Wesen. Und so ist die fünfte Offenbarung von Gottes Wesen in Johannes 8, Vers 12 die, dass Jesus in uns lebt und dass er aus uns herausleuchtet und dass wir an seiner Statt die Menschen bitten, lasst euch doch versöhnen mit Gott. Also lasst uns die Welt umarmen und jedem zurufen, komm aus deiner Dunkelheit ans Licht, damit wir dich sehen und lieben können. Für dich ist ein Platz an der Sonne reserviert, von dem, der von sich sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern das Licht des Lebens haben. Amen.